Die Erde ist kontinuierlich in Bewegung. Das spielt sich zwar auf Zeitskalen ab, die wir nicht unbedingt wahrnehmen. Die Erde bildet auf Zeitskalen von Millionen, bildet sie Gebirge, auf Zeitskalen von Sekunden vibriert sie die ganze Zeit, auch durch Wind, durch Verkehr. Also die Erde ist nicht still, sondern die Erde ist kontinuierlich in Bewegung.
Erdklang. Eine Sendung von Konrad Lindner.
In seinem Arbeitszimmer im Institut für Geowissenschaften in Potsdam ist Frank Scherbaum hin und wieder mit Gitarre anzutreffen. Legt er das Instrument zur Seite, dann ist es kein völliger Abschied von der Musik. In Anlehnung an den Jazzphilosophen Joachim Ernst Behrendt sagt der Geophysiker gern: Alles, was schwingt, das klingt. In seinem Computer speichert Frank Scherbaum Datenreihen von irdischen Ereignissen, die nicht von Menschen gemacht und dennoch in der Sprache der Musik verfasst sind.
Ah ja, das ist jetzt der Merapi. Also das sind lange Aufnahmen, die wir auf dem Merapi gemacht haben, zusammen mit einem Kollegen aus Indonesien. Und da hört man auch sehr schön diese Rhythmik, die also am Vulkan sehr, sehr ausgeprägt ist.
Der Merapi gehört zu den gefährlichsten Vulkanen der Welt. Die seismologischen Messungen zogen sich über viele Tage hin. Frank Scherbaum übersetzte die Erdbewegungen mit einer geeigneten Software in Töne, die wir mit dem Ohr gut wahrnehmen können. Da bei einem Vulkan die Umgebung nicht aus hartem Gestein besteht, sondern aus flüssigem Magma, wird ein Rhythmus erzeugt, der selbst Freunden von Techno ins Blut geht.
Hören Sie, wie also die Rhythmik jetzt immer schneller wird. Man hört richtig, wie die einzelnen Pulse immer näher aneinander rücken. So als ob der Vulkan aus der Puste kommt. Und im Hintergrund ist immer ein Spieler, der auf einem anderen Instrument spielt, was ein bisschen höher klingt. Das finde ich fantastisch. Das ist eines der schönsten Klangbeispiele, die ich kenne. Weil es mehrere Elemente, mehrere Aspekte der Musik auch enthält. Und zwar einerseits Rhythmik, andererseits auch mehrere Instrumente.
Der Arenal in Costa Rica zählt zu den weltweit aktivsten Vulkanen. Regelmäßig fließt Lava an den Hängen zu Tal. Und immer wieder wirft er glühende Gesteinsbrocken bis in 300 Meter Höhe. Ein schweigsamer Geselle ist auch dieser Vulkan nicht.
Das war jetzt ein harmonischer Tremor vom Vulkan Arenal. Und da hört man sehr schön, wie sich die Obertöne ausbilden und auch wie sie sich in der Frequenz verändern. Also wie sich sozusagen der Ansatz einer Melodie herausbildet.
Zusammen mit dem Berliner Komponisten Wolfgang Loos schuf Scherbaum eine Erdsinfonie. Hier haben sich ein Geophysiker und ein Musiker verbündet, um den Klang der Erde sinnlich erlebbar zu machen.
Ein großer Unterschied zu dem, was wir normalerweise als Musik hören, ist das Nicht-Sequentielle. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Musik in 4 oder in 8 Taktigkeiten abläuft, dass sie sich dann wiederholt und dann kommt ein Refrain und dann kommt nochmal die Strophe, zum Beispiel in einem einfachen Lied oder in einem Popsong. Da haben wir uns an kleine Sequenzen und Abschnitte gewöhnt und dass die immer und immer wiederholt werden. Hier wiederholt sich gar nichts. Das ist einfach linear. Und wenn Sie dieses erste Stück oder den ersten Satz, der 10, 15, 20 Minuten lang dauert, hören, da wiederholt sich überhaupt nichts. Das geht immer weiter, das nimmt Fahrt auf, es bewegt sich in andere Regionen rein.
Wolfgang Loos komponiert vor allem Filmmusik. Und als Toningenieur unterrichtet er an der Universität der Künste in Berlin. Umgeben von Mischpult und Lautsprechern erinnert sich Wolfgang Loos in seinem Berliner Studio daran, wie sich seit 1973 die Zusammenarbeit mit Frank Scherbaum entwickelte, die schließlich zu Inner Earth führte.
Er hat Geophysik studiert und ich Musikwissenschaft damals. Und wir haben uns immer wieder über Parallelitäten und Ähnlichkeiten in unseren Fächern ausgetauscht und waren 1980 zusammen in Kalifornien, haben wir einen Urlaub zusammen gemacht und standen an der St. Andreas-Verwerfung. Das ist eine Spalte, die durch ein großes Erdbeben da zustande gekommen ist. Und es war die Zeit, in der die Tonaufnahmen wie auch die Aufnahme von seismischen Daten sich von analog in Richtung digital entwickelten. Es wurde also digital aufgenommen und damit wurden zum ersten Mal die Wellen sichtbar, richtig. Also nicht nur am Oszilloskopen, sondern auch in ihrer ganzen Hüllkurve und ihrer Entwicklung und dann auch im Spektrum und in allen möglichen Auflösungen. Als wir die verglichen haben, haben wir festgestellt, dass seismische Daten oder die Daten von seismischen Klängen oder Wellen doch ziemlich ähnlich den Wellen sind, die musikalische Instrumente erzeugen. Und naja, von dort ist dann nicht mehr so ein großer Schritt, sich zu überlegen, wie würden eigentlich seismische Wellen klingen, wenn man sie denn hören könnte.
Die Sinfonie Inner Earth vereint rhythmische und melodische Elemente aus der Klangwelt unseres Planeten. Das einstündige Tonwerk hat das reale irdische Konzert zur Grundlage, das im Vergleich zu menschlichen Maßstäben als ewig bezeichnet werden muss. Im Innern der Erde sind Kräfte am Wirken, gegen die alle menschlichen Musikinstrumente nur ein Hauch sind. Trotzdem vergleicht Frank Scherbaum die Erde mit Gitarren, Flöten, Posaunen und Pauken und spricht in seinen Vorträgen vom Musikinstrument Erde. Zugleich versetzen die einzelnen Abschnitte von Inner Earth mit dem lakonischen Titel Movement den Hörer in ein fremdes akustisches Milieu. Im Studio legt Wolfgang Loos eine CD ein. Eine Passage von Movement 1 erklingt.
Ja, insgesamt sind 5 Sätze auf dieser CD. Der erste Satz ist gemacht aus Daten von einem Vulkan in Indonesien, Semeru heißt er. Und da entstanden eigentlich die melodischsten Klänge. Das sind ganz lange Melodien. Was wir jetzt hören, ist eine einzige Aufnahme, zu der sich dann später eine zweite und eine dritte, jetzt hier eine zweite, dazu gesellt. Das Ganze wiederum nicht nach wissenschaftlichen, sondern nach ästhetischen Gesichtspunkten aufbereitet. Also an der Stelle verlasse ich natürlich die Wissenschaftlichkeit, sondern da geht es mir dann um den Klang und dass der Klang interessant ist.
Der Zuhörer wird von einer Melodie gefangen genommen, die er als fremd empfindet. Dennoch hört er unweigerlich zu. Er möchte erlauschen, wie es weitergeht. Aber er hat nicht das Gefühl, dass nur schöne Töne auf ihn warten, sondern er lässt sich auf Dissonantes ein.
Das hat mich auch völlig erstaunt, dass man Tonbeugungen erlebt, die neben einer Obertonstruktur liegen. Ich hätte erwartet, ich finde ganz reines Obertonmaterial. Das ist aber nicht der Fall, sondern die Töne biegen gleichsam ab.
Movement 2 stützt sich nicht auf Vulkandaten. Die Grundlage bilden seismische Messungen eines Bebens in der Erdkruste, das über große Entfernungen, aber von verschiedenen Orten aus gemessen wurde.
Da sind eher rhythmische Signale verwendet worden. Der dritte Satz hat wieder einen Vulkan, nämlich den Ätna, zum Hintergrund. Der vierte Satz hat Tiefbeben, ich glaube aus Kolumbien, die in 6000 Meter Tiefe, da möchte ich jetzt aber mich nicht ganz genau drauf festlegen. Und der fünfte Satz, und damit schließt sich dann das Ganze, stammt wieder aus den Vulkandaten des Semeru, die einfach musikalisch die schönsten waren.
Während der Arbeit an der Sinfonie kam Frank Scherbaum immer wieder mit neuen seismischen Daten ins Studio. Doch in die eigentliche Komposition mischte sich der Geophysiker überhaupt nicht ein.
Nein, also die künstlerische Seite, die ist voll von Wolfgang Loos gemacht worden. Also ich bin sozusagen der Akustiker dabei, der Lieferant der Klänge, der immer wieder neues Klangmaterial angebracht hat und gesagt, lass uns das mal ausprobieren, wie klingt denn das und wäre das nicht etwas? Die letztliche Komposition ist Wolfgang Loos Komposition und da war ich natürlich auch überrascht, was dann rauskommt.
Wolfgang Loos forstete das Wellen- und Tonmaterial durch. Aber so sehr er sich auch in die Klangmuster der Schwingungen von Vulkanen und Erdbeben hineinbegab, die Tonführung für die Sinfonie fand er erst einmal nicht.
Meine Idee dabei war eigentlich, wenn ich das in den hörbaren Bereich transformiere, bekomme ich Klänge und die sind hoffentlich interessant und dann nehme ich diese Klänge und mache Musik damit. Also ich benutze sie als Musikinstrument. den Plan habe ich dann fallen gelassen, weil es entstand was anderes. Die Klänge als reines Tonmaterial, also nur für einen Ton wie ein Vibraphonton oder ein Flötenton, die waren gar nicht so interessant. Das war wirklich, am Anfang waren die Ergebnisse völlig enttäuschend. Also wenn man das in den hörbaren Bereich transformierte, dann britzelte das oder machte einen kurzen Plop oder einen kurzen Krach. Das war alles gar nicht so, dass man sich daraus vorstellen könnte, dass man das interessiert sich anhören könnte.
Besonders deutlich wird das Problem des Komponierens bei den Erdbebendaten. Sie können von den Seismologen visuell dargestellt, aber auch in den hörbaren Bereich transformiert werden. Wissenschaftlich interessante und wichtige Daten sind musikalisch oft alles andere als spektakulär. Um diese Schwierigkeit zu veranschaulichen, spielt Frank Scherbaum die akustische Aufbereitung von Messungen eines Erdbebens vor. Während der Komponist bei dieser Tonfolge enttäuscht sagt, Krach und Plopp, ist der Geophysiker hellauf begeistert.
Das ist das Bolivienbeben, wo Sie die Eigenschwingungen der gesamten Erde hören. Das war jetzt gerade der Schlag, der dann die ganze Erde zum Klingen gebracht hat. Das sind insgesamt 21 Tage vertikale Bodenbewegung gewesen am Observatorium Schiltach im Schwarzwald.
Sowohl in den seismologischen Erdbebendaten als auch in den Vulkandaten fand Wolfgang Loos jedoch Informationen und Muster, die er als ästhetisch gültig und als musikalisch relevant bewerten konnte.
Was aber bei weiterer Arbeit daran, was ich dabei gefunden habe, sind ganze Melodien, ganz große, lange Bögen. Diese seismischen Messungen ziehen sich ja über Tage, Wochen, Monate. Das heißt, wenn ich die also transformiere in den hörbaren Bereich und dabei auch verkürze, habe ich immer noch Material, das 10, 20, 30 Sekunden da sind. Und dann hört man natürlich auch die Strukturen, die man erwartet. Man hört eine gewisse Obertonregelmäßigkeit, aber eben auch Abweichungen davon, die so unglaublich interessant sind. Man könnte die nie mit einem Synthesizer nachstellen.
Inner Earth schöpft aus dem Vollen seismologischer Daten. Aber die Sinfonie präsentiert dem Hörer von Movement 1 bis Movement 5 keinen seismologischen Lehrpfad, sondern sie führt in eine nach ästhetischen Gesichtspunkten geordnete Klangwelt hinein. Wie der Geophysiker Frank Scherbaum auf seinem Gebiet ein Fachmann ist, wenn er ein Buch über die Standsicherheit von Kernkraftwerken schreibt, so ist der Komponist Wolfgang Loos eben auch ein Experte, wenn er Musik für eine Fernsehsendung schreibt. Wolfgang Loos über seinen Anteil an der Erdsinfonie.
Also das Komponieren an dieser Platte Inner Earth ist mehr ein im ursprünglichen Sinne des Wortes Komponere, Zusammenstellen, also ein Zusammenstellen der Melodien, die ich gefunden habe und die miteinander zu verknüpfen und daraus ein dramaturgisches Ganzes zu machen. Wobei ich möchte auch richtig darauf hinweisen, dass mir sehr wichtig ist, es wurden keine furchtbaren Erdbeben verwendet und auch nicht die Daten davon, weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich eine fröhliche Musik aus etwas mache, bei dem Menschen zu Schaden gekommen sind oder sehr gelitten haben. Sondern darauf haben wir eigentlich sehr geachtet, wie überhaupt die ganze Beschäftigung damit sehr viel Respekt hervorruft oder bei mir hervorgerufen hat. Es ist ja nicht irgendein Musikinstrument, mit dem ich mich beschäftige und nächste Woche mit einem anderen, sondern es ist die Erde, auf der wir stehen und diese Klänge hat noch keiner gehört. Und diese erste Beschäftigung damit, das ist ein richtiges Kribbeln, sich damit zu beschäftigen und tatsächlich Melodien zu finden und zu sagen, wow, das klingt ja ganz anders, als ich gedacht habe. Das hätte ich mir gar nicht so vorstellen können.
In der Musikszene wurde die Seismologie-Sinfonie mit Erstaunen und Anerkennung aufgenommen. Die Musikerin und Musikverlegerin Stefanie Markus erinnert sich an ihren ersten Eindruck.
Ich kann mich sehr genau an das erste Hören erinnern. Als ich zum ersten Mal diese Klänge gehört habe, war ich regelrecht erschüttert, weil ich so tief davon beeindruckt war, dass die Qualität der Klänge so sehr korrespondiert mit den Instrumenten, denen wir wiederum in den verschiedenen Kulturen sakrale oder mythische Qualitäten zuordnen. Also dass ich plötzlich so Geräusche, die mich an Orgelpfeifen oder Didgeridoos oder Sitars oder sowas erinnert haben. Das fand ich schon außerordentlich bemerkenswert, dass das unbewusst offenbar doch auch immer so wahrgenommen worden ist, dass also auch Instrumente gebaut worden sind, die im Grunde mit dem erdeigenen Klang korrespondieren, also deren Klänge mit dem erdeigenen Klang korrespondieren. Und das fand ich außerordentlich beeindruckend.
Der Jazzprofessor Joachim Ernst Behrendt hatte die Hypothese ausgemalt, dass sich vom Grashalm bis zu den Gestirnen Klang- und Obertonstrukturen finden lassen. Aber selbst der Verkünder einer Verklanglichung alles Seienden war nicht wenig überrascht, als ihm Inner Earth zu Ohren kam. Da hatten zwei Hartnäckige die Musikalität der Erde zu Gehör gebracht. Stefanie Markus erzählt.
Ja, ich habe sehr viele Bücher von Joachim Ernst Behrendt gelesen und der ja das so als Hypothese auch aufgestellt hat. Großes Thema von ihm war ja die Welt des Klang. Und er war der Erste, dem ich die Aufnahmen geschickt habe, weil ich hatte mal das Vergnügen, ihn kennenzulernen. Und dann war das auch einfach da anzuknüpfen. Und da habe ich ihm diese Aufnahmen geschickt und der war zutiefst beeindruckt. Also das hätte er sich wohl auch nicht träumen lassen, dass es dann so tönt und dass man es so wahrnehmen kann. Ja.
Jede Musik bietet Unterhaltung und Entspannung, auch die Erdsinfonie. Doch die Seismosonic Symphony weckt vielleicht auch auf sinnliche Weise die Neugier für die Geowissenschaften. Inner Earth ermuntert auf jeden Fall zum Staunen über das, was die Seismologen an Schwingungen hörbar machen können, wenn sie Daten transformieren. Frank Scherbaum hat darüber hinaus den wissenschaftlichen Traum, dass in der Seismologie eines Tages stärker auf die akustische Aufarbeitung der Messungen zurückgegriffen wird.
Ich hoffe immer noch darauf, dass es irgendwann einmal dazu kommt, dass man die akustische Komponente von seismischen Signalen auch für Forschungszwecke einsetzen kann. Also ich denke, man kann es zum Beispiel bei der Vulkanüberwachung, wo es darum geht, nicht unbedingt jetzt das Entstehen des einzelnen Signals zu verstehen von seinem Erzeugungsmechanismus her, aber wo es darum geht, sehr schnell Änderungen eines Zustandes zu erkennen. Und da, denke ich, hat die Akustik ein Potenzial, was bisher noch überhaupt nicht ausgenutzt ist.
Das griechische Wort Seismos bedeutet Erderschütterung. Wenn Seismologen Vulkane beim Technotanz begleiten, treten sie ebenso als Wellenanalytiker in Erscheinung wie beim Belauschen des Zittern des Erdkörpers, das durch Beben ausgelöst wird. Wolfgang Loos wiederum ist kein Seismologe, sondern ein Komponist. Aber auch der Musiker empfindet beim Komponieren ein Gefühl der Demut gegenüber unserem Planeten, der seit Jahrmillionen das Zuhause von Pflanzen, Tieren und Menschen ist.
Das ist mir zu jeder Sekunde sehr bewusst geworden, dass ich mit dem plötzlich ästhetisch arbeite und spiele, auf dem ich stehe, durch das ich bin. Und das bringt innerlich eine ganz große Ernsthaftigkeit in eine solche Arbeit hinein. Und diese Analogie dazu, was die Wissenschaftler von der Erde wissenschaftlich erfahren wollen oder seismologisch auch erfahren wollen, das ist natürlich das, was mich genau auf der musikalischen Seite reizt, der Erde nicht ein musikalisches Gesicht zu geben, aber eben dieser Erde Töne zu entlocken, die von der Erde selber sind und die nicht irgendjemand fabriziert, indem er auf einem Trommelscheit bläst oder schlägt oder sonst was.
Von der Idee, eines Tages den vielleicht vielstimmigen Klang der Erde zu Gehör zu bringen, war Frank Scherbaum seit der Studentenzeit besessen. Die Ursprünge der Erdsinfonie liegen in Tübingen. Frank Scherbaum über die Anfänge des Dialogs mit Wolfgang Loos.
Ja, das ging in Tübingen los. Ich habe in Tübingen Physik und Geologie studiert und dann nach dem Vordiplom in Physik mich sehr stark auf die Musik konzentriert. Habe dort auch Wolfgang Loos kennengelernt während einer Vorlesung für Musiktheorie und dann auch Musikgeschichte. Da saß da jemand, der Mathematikaufgaben machte und das hat mich dann natürlich auch interessiert. Und so kamen wir dann in Kontakt. Ich half ihm bei den Matheaufgaben, er half mir bei der Gehörbildung und so entstand dann eine Freundschaft, die mittlerweile schon über Jahrzehnte andauert und auch dann zu Inner Earth geführt hat.
Die Lieblingskneipe der beiden war der Jazzkeller in der Haaggasse. Noch immer ein wichtiger Platz für das Tübinger Musikleben. Hier debattierten Wolfgang Loos und Frank Scherbaum über mögliche Brücken zwischen den Klängen der Musik und den Schwingungen der Geophysik. Dazu mussten sie sich aber erst einmal darüber einigen, was denn überhaupt einen Klang vom Geräusch unterscheidet und wie ein Klang aufgebaut ist. Über derartige Fragen führt der Komponist und Tontechniker Wolfgang Loos heute Lehrveranstaltungen durch. Offenbar war bereits in den Tübinger Jahren in dem Seismologen Frank Scherbaum und in dem Komponisten Wolfgang Loos etwas Gemeinsames vorhanden, obwohl die Musik und die Geophysik sehr verschiedene menschliche Ausdrucksformen sind.
Ja, das mag sein. Also dieses Suchen nach etwas, von dem man vielleicht eine grobe Vorstellung hat und dem man sich dann über verschiedene Parameter nähert, das ist bestimmt in beiden Disziplinen sehr, sehr ähnlich. Frank Scherbaum ist nun auch Musiker. Er spielt sehr gut Gitarre und ist insofern sehr vertraut mit dem Gebiet der Musik. Ich habe ihn auch am Musikwissenschaftlichen Institut in Tübingen kennengelernt, sodass er durchaus einen äußerst empfänglichen, offenen Geist für derartige Parallelitäten hat.
Als Geophysiker interessiert sich Frank Scherbaum für die oberflächennahe Strukturerkundung der Erde. Er entwickelte Software für Studenten der Seismologie. Vor allem die Erdbebengefährdungsanalyse ist das Arbeitsgebiet, in dem er zu Hause ist. Wenn sich der Wissenschaftler vom Institut für Geowissenschaften in Potsdam beruflich mit Erdbeben und Vulkanen, mit Erdkern und Erdmantel, mit der Bewegung der Kontinentalplatten sowie mit der Vibration unseres Planeten insgesamt beschäftigt, dann handelt es sich um ein Geschehen jenseits der Kunst. Trotz seiner Begeisterung für Musik im Rahmen der Freizeit besteht Frank Scherbaum als Geophysiker auf dem Unterschied zwischen Seismologie und Musik. Von einem Paradigmenwechsel vom Bild zum Ton spricht er auch dann nicht, wenn er das analytische Potenzial der Geoakustik für noch unausgeschöpft hält.
Die akustische Herangehensweise an Seismiksignale hat manche Vorteile, aber sie hat auch potenzielle Nachteile. Und zwar aus meiner Sicht ist das die emotionale Komponente. Wenn ich Musik höre, werde ich emotional berührt davon. Und für die Vulkanüberwachung möchte ich ja ein reproduzierbares Ergebnis haben. Das heißt, wenn ich also mir bestimmte Signale immer wieder anhöre, möchte ich auch mehr oder weniger immer wieder die gleichen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Ich möchte ja nicht, dass die Observatoren jetzt plötzlich anfangen nachzutanzen, was da der Vulkan gerade macht, sondern erkennen, ob jetzt ein kritischer oder ein unkritischer Zustand des Vulkans vorliegt. Und diese emotionale Komponente ist bei anderen Arten der Auswertung, zum Beispiel bei algorithmischen Auswertungen natürlich nicht gegeben, oder auch bei visuellen Auswertungen ist das sehr viel entkoppelter von emotionalen Aspekten. Man kann zwar auch manchmal sagen, oh, das ist ein schönes Seismogramm, wenn man irgendein Seismogramm sieht, was bestimmte Wellengruppen besonders markant herausgearbeitet hat, aber ich glaube, es ist nicht ganz so stark wie bei der Musik.
Wird die Bewegung der Kontinentalplatten, die Vielfalt der Erdbeben und die Tätigkeit der Vulkane nicht nur mit dem Sachverstand von Seismologen, sondern auch mit der Fantasie von Musikern weiter durchmustert, dann schärft das zumindest das Ohr für überraschende Effekte in der Natur. Wie hier die an Klagerufe erinnernde Akustik von Eisbergen. Offenbar schweigt nicht einmal die Erde als Ganzes. Frank Scherbaum öffnet an seinem Computer die Datei einer Simulation, die das Schwingen der Erde insgesamt darstellt.
Allerdings sind das dann Eigenschwingungen einer Kugel, die man betrachten muss. Und auch da kommt es zu Schwingungen, die spannend sind. Vor einigen Jahren haben Kollegen in Japan herausgefunden, dass die Erde kontinuierlich brummt. Man hat das große Brummen genannt. Und das ist im Moment ein sehr spannendes Forschungsgebiet, da die Quellmechanismen dieses großen Brummens noch nicht wirklich verstanden sind. Man nimmt an, dass sie durch Störungen in der Atmosphäre, in den Ozeanen oder durch Wechselwirkungen in diesem System Ozeane, Atmosphäre zustande kommen.
Einen direkten Übergang von der Wissenschaft zur Kunst gibt es nicht. Der Weg zur ersten Erdsinfonie war steinig. Mehrere Anläufe mussten genommen werden. Anfängliche Ideen erwiesen sich als zu einfach. Eine große technische Schwierigkeit bildete der Unterschied zwischen den seismischen Wellen, die sich nur im Bereich von 0 bis 20 Hertz entfalten, und dem Bereich unserer akustischen Wahrnehmung. Wolfgang Loos war aber nicht nur als Tontechniker gefordert, sondern auch als Komponist. Er musste Schritte über die Grenzen bisheriger Klanggewohnheiten wagen. Die Sinfonie steht zwar auf dem Boden der Seismologie, aber sie erweiterte zugleich in der modernen Musik die Vielfalt der Klangmöglichkeiten, zumal den Klang der Erde wirklich noch niemand gehört hatte.
Nein, das war ja auch zu jeder Zeit das Prickelnde an dem Unternehmen, dass wir alle nicht wussten, wie klingt sowas. Es gibt keine Vorstellung, kein Ziel. Wenn ich eine klassische Symphonie versuche, nochmal nachzukomponieren, dann ist klar, wie die klingen muss. Und wenn ich einen Country-Titel aufnehme, dann ist es auch klar, wie der klingen muss. Aber da war uns beiden nicht klar, wie wird das klingen. Und es war eigentlich wie so eine Expedition in eine Richtung, von der man gar nicht weiß, wo man dann hingelangt.
Aus der Zusammenarbeit zwischen Frank Scherbau mit Wolfgang Loos ging eine einmalige musikalische Reise in die Tiefen der Erde hervor. Man hört in der Erdsinfonie etwas, mit dem man nicht vertraut ist, und dennoch erlauscht man Klänge, denen man sich auf unerklärliche Weise zugehörig fühlt. Woran liegt es, dass uns Inner Earth musikalisch berührt?
Das lässt sich sehr schwer analytisch formulieren, weil Musik erleben ja dann wieder etwas anderes ist als dann das Musik analysieren. Und ich habe dann anfänglich versucht, auch Klänge wiederzuerkennen. Und das geht vielen Kollegen auch so, die Inner Earth hören, die dann fragen, was ist denn das? Was höre ich denn da jetzt gerade? Und ich weiß natürlich dann, ja, das ist jetzt der Arenal mit seinen Melodien oder das ist jetzt der Merapi mit seinen Rhythmen. Aber wenn man sich dann einlässt auf die Musik als solches, dann entdeckt man aus meiner Sicht ganz neue Dinge, nämlich eine ganz neue Beschäftigung mit der Zeitskaligkeit in der Musik. Man muss sich einlassen auf viel, viel längere Zeitskalen, als man das üblicherweise gewohnt ist in der Musik. Der Einzige, der damit sehr viel gespielt hat, ist John Cage, also so viel ich weiß. Ich kenne nicht viele andere Komponisten, die so stark mit der Zeit gespielt haben wie John Cage. Und ein bisschen da etwas davon, das kann man auch in Inner Earth entdecken.